Weltfunk.
Alle Welt spricht über TTIP, das Freihandelsabkommen, das die Europäische Union seit dem Sommer 2013 mit den USA verhandelt. Dabei ist ein anderes Abkommen lange Zeit zumindest ein bisschen in den Hintergrund gerückt, nämlich das sogenannte CETA-Abkommen, das zwischen der EU und Kanada ausgehandelt wurde und jetzt auf dem Tisch liegt. Auch dieses Abkommen ist, wie TTIP, höchst umstritten. Das zeigt zum Beispiel die Nachricht, die gestern bekannt wurde, dass nämlich 125.000 Menschen, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, eine Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen dieses Abkommen eingereicht haben. Das ist immerhin, und das glaube ich, muss doch schon erwähnt werden, die größte Bürgerklage, die es in der Geschichte der Bundesrepublik je gegeben hat. Freihandelsabkommen also sind unser heutiges Thema in der Weltfunksendung bei Radio 4FM noch bis 19 Uhr. Wir haben dazu Studiogäste eingeladen. Das sind Gisela Glück-Groß und Erhard Groß, die beide schon lange in Ulm und in der Region Ulm aktiv sind. Nicht zuletzt im Stopp TTIP und CETA-Bündnis Alb-Donau-Iller. Und das ist auch das ein alter Bekannter hier bei uns im Studio, Herbert Löhr, der viele Jahre beim Städtepartnerschaftsverein Ulm-Chinotega, also Nicaragua, engagiert war und der mittlerweile viele, viele Veranstaltungen zum Thema TTIP quer durch Baden-Württemberg durchgeführt und gemacht hat. Zunächst mal ganz herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM und hier beim Weltfunk, bei der Weltfunksendung.
Ja, wir sagen auch.
Und grüß Gott. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Bevor wir speziell zu CETA kommen, würde ich euch gerne noch eine Vorabfrage stellen. Haltet ihr alle drei TTIP? Nach den Meldungen, die man jetzt dieser Tage hören konnte, heute kam die letzte aus Österreich. Bisher war es Sigmar Gabriel vor wenigen Tagen, der hat das TTIP-Abkommen als de facto gescheitert erklärt. Von der französischen Regierung, also von Hollande, dem Staatspräsidenten, hörte man, dass man TTIP beenden müsse. Haltet ihr TTIP tatsächlich für gescheitert?
Also ich glaube da noch nicht dran, ja. Denn die Aktivitäten der Befürworter werden immer intensiver und auch gehen allmählich unter die Gürtellinie, sodass wir uns tatsächlich auf den heißen Herbst gefasst machen müssen.
Das heißt, es gilt nicht jetzt Entwarnung allseits auszurufen. Ich schätze die auch so, die beiden anderen.
Also ich sehe es im Gegenteil so. Ich sehe es als gescheitert an. Wenn ich Informationen aus dem Handelsblatt trauen darf, und meine ich, kann man, in diese Richtung auf jeden Fall, dass über keinen der kritischen Punkte bisher auch nur andeutungsweise Einigkeit oder Formulierungsvorschläge überhaupt da sind. Das ist die Information aus den USA. Außerdem gibt es in den USA enorme Widerstände gegen einige Punkte, die ja in diesem Einkommen, in dieser Vereinbarung enthalten sein sollten. Nämlich, dass die Ausschreibung von großen Bauvorhaben werden von den Amerikanern nie akzeptiert. Außerdem ist es sowieso Unsinn, weil 52 Staaten unterschiedliche Bedingungen für Ausschreibungen haben. Also von den Europäern ausgedacht ist es ja völliger Irrsinn, also Unsinn.
Ich meine, diese Argumentationen sind ja jetzt alle nicht neu. Ja. Im Gegenteil, die sind ja immer kritisch auch eingewandt worden. Das Interessante ist ja nur, dass bisher immer einschließlich des Wirtschaftsministers dieser Republik alle ganz heftig gesagt haben, natürlich, wir brauchen das, das dient der Wirtschaftsförderung und. Und jetzt hört man seit wenigen Tagen zumindest mal ein Stück andere Töne diesbezüglich. Deshalb war diese Frage an euch, inwieweit man diesen Tönen tatsächlich trauen und glauben darf.
Also ich denke, man müsste auch ein bisschen strategisch denken, und dann könnte ich mir vorstellen, dass von den Amerikanern aus gar nicht so TTIP betrieben wird. Warum auch? Wenn CETA kommt, brauchen die Amerikaner kein TTIP. Sie kommen ja über ihre Tochterfirmen in Kanada, die sie ja in größerer Anzahl haben, zu den dann Vorteilen eines Freihandelsabkommens.
Darüber werden wir nachher noch zu reden haben.
Null und gar nichts ändern.
Herbert, schätzt du das ähnlich ein?
Ja, also ohne, dass ich beanspruche, Prophet zu sein. Ich habe von Anbeginn, seit ich mich mit TTIP befasse, immer die Meinung vertreten, TTIP kann nicht zum Abschluss kommen. Und das liegt im Wesentlichen an den unüberbrückbaren Gegensätzen, die der Erhard schon skizziert hat, nämlich ein völlig anderes Vergaberecht, völlig anderes technisches Normensystem. Und und eine völlig andere Kultur des Umgangs mit öffentlichen Diensten, öffentlichen Gütern. Und es ist bis heute keine Annäherung sichtbar. Und wenn die Europäische Kommission behauptet, sie wolle europäische Standards verteidigen, nicht absenken, kann es nicht zustande kommen. Und die ganzen Positionen der Europäischen Union sind zwar im Konjunktiv geschrieben, also kann man mutmaßen oder befürchten, es ist noch Verhandlungsspielraum da, aber daran glaube ich nicht. Ne? Und auch jetzt die Reaktion von Foreman, dem Verhandlungsführer auf der amerikanischen Seite, gegenüber den Argumenten von Gabriel und so weiter. Das war ein wachsweiches Rückzugsgefecht, nichts anderes. Ne? Der hat zwar das Gegenteil behauptet, es ist noch alles offen und so weiter, wir werden uns einigen. Das ist ein Rückzugsgefecht.
Aber ich glaube, andererseits Entwarnung darf man auch noch nicht geben oder rufen.
Wenn, dann ist es ein Pyrrhus-Sieg. Das trojanische Pferd ist Zita. Mhm. Deshalb können die Amerikaner sich schön zurücklehnen und abwarten, was da passiert. Ne?
Und dann, vor allem die Schuld jetzt anderen zuweisen.
Natürlich, ne? Das ist auch die Taktik. Ne? Jetzt wird ein bisschen taktiert, damit irgendwo ein schwarzer Peter-Ding festgemacht werden kann. Und dann noch eins, ich denke, mit der ganzen Diskussion, selbst wenn auch CETA scheitert, die Diskussion ist ja nicht beendet. Nicht die Akteure, die dahinter stehen, die werden weitermachen. Ja. Wenn man sich die Geschichte der Freihandelsabkommen, die 1948 begonnen hat, verfolgt, dann ist das heute der vorläufige Höhepunkt einer sehr ausgefeilten Strategie. Und die ist auch mit Scheitern von CETA oder TTIP und auch von dem transpazifischen Abkommen, was längst noch nicht in trockenen Tüchern ist, nicht beendet. Die Auseinandersetzung wird weitergehen.
Das heißt aber, dass wir wahrscheinlich auch die heutige Debatte in der Form sicher nicht zu dem Punkt jetzt getrieben hätten, wenn es nicht diese enorme auch öffentliche Aufmerksamkeit, speziell hier in der Bundesrepublik, aber auch, heute kam ja aus Österreich nochmal die Meldung, dass dort ebenfalls sehr, sehr kritisch das Thema TTIP behandelt worden ist von der österreichischen Regierung. Auch in Österreich gab es ja massiven Widerstand gegen all diese Verhandlungen von den Punkten, von denen man überhaupt wusste, sie in hohem Maße geheim verhandelt worden. Also wenn es diesen Widerstand hier nicht gegeben hätte, diese kritische auch Aufklärungsarbeit, zivilgesellschaftliche Akteure, denke ich, wären wir bis zu dem heutigen Punkt ohnehin nie gekommen. Und von daher, Gisela, kannst du denn die zentralen Punkte, wir können jetzt nicht voraussetzen, dass es alle so präsent haben, trotz aller Debatte darum, aber kannst du nochmal die zentralen Punkte zusammenfassen, jetzt weniger was TTIP angeht, auch wenn es da sicher viele Kombinationen gibt, wie ihr gerade schon angedeutet habt, aber vor allen Dingen, was dieses CETA-Abkommen der Europäischen Union mit Kanada angeht. Also wo sind nach deiner Sicht, nach eurer Sicht so die zentralen kritischen Punkte?
Also ich denke, die beiden Abkommen sind so arg unterschiedlich auch nicht. Ja. Gabriel meinte ja vor kurzem, den Kritikern sagen zu müssen und vor allem auch den Kritikern innerhalb seiner Partei, dass sie das überhaupt nicht verstanden hätten, dass das zwei völlig unterschiedliche Abkommen sind. Aber da gibt es unglaublich viele Deckungen und im Moment läuft ja der Vorlauf eines Bürgerbegehrens in Bayern, wo jetzt vor kurzem die erste Umfrage stattgefunden hat mit Unterschriftensammlungen. Da kamen an einem Wochenende über 50.000 Unterschriften zusammen, obwohl für das Ingangsetzen eines bayerischen Bürgerbegehrens nur 25.000 erforderlich sind. Aber der dicke Hammer kommt noch, wenn das Volksbegehren tatsächlich zustande kommt, dann müssen innerhalb einer Woche 10% der bayerischen Bevölkerung auf den Rathäusern unterschrieben haben. Und dazu müssen wir dann alle ganz feste mitarbeiten, dass das möglich wird. Und parallel dazu läuft ja du meinst, das ist jetzt nicht meine Antwort, aber ich komme darauf. Das ist
nicht die Antwort,
erinnert. Ja. In Baden-Württemberg läuft derzeit ein Volksantrag gegen CETA, das ist ein ein Instrument, das gibt es jetzt erst seit letzten Herbst. Und das ist auch jetzt der erste Volksantrag, der in Gang gesetzt wird. Dort werden Unterschriften gesammelt, damit die Landesregierung sich definitiv mit CETA beschäftigt und vor allem, dass dass der Ministerpräsident, sollte es zu einer Abstimmung im Bundesrat kommen, gegen dieses CETA-Abkommen stimmt, weil dieses CETA-Abkommen ist jetzt im Moment unsere größte Gefahr. Und die Punkte, die nicht groß anders sind im CETA-Abkommen als im TTIP, ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Erhard oder den du wahrscheinlich nachher auch noch ausführen wirst. Das sind die Sonderrechte für Konzerne. Das ist das Paradies für die Industrielobby und das merken wir jetzt schon an den Reaktionen auf Gabriels Vorpreschen, dass das Ding gescheitert sei, ist das Abkommen CETA, obwohl Gabriel was anderes behauptet, gefährdet die öffentliche Daseinsvorsorge. Ich kann das jetzt nicht alles ich nenne jetzt nur mal die Stichworte. Es gibt grünes Licht für Gentechnik und der Druck auf die bäuerliche Landwirtschaft wird wachsen. Und vor allem, es gibt einen immensen Druck auf den Umweltschutz, weil ja auch im CETA-Abkommen die sogenannte regulatorische Kooperation verankert ist, die verhindert im Konzerninteresse, dass bestimmte Gesetze zum Schutz der Umwelt oder des Gemeinwohls verwirklicht werden oder überhaupt eingeführt werden. Dann, was wir jetzt schon spüren, das haben wir jetzt schon, das wurde schon bei der Erstunterzeichnung im September 2014 von der EU gefordert. Das ist die Öffnung für Fracking und Teersande. Die Teersande, die werden schon in Bilbao angekarrt. Das hat vielleicht schon der eine oder andere von euch gehört. Dann werden Arbeitnehmerrechte ausgedrückt, obwohl Gabriel damit hausieren geht. Es wären inzwischen so und so viel von 7 oder 8 ILO-Arbeitsnormen anerkannt von der kanadischen Regierung.
ILO, muss man
Regierung.
Vielleicht auch nochmal sagen, ist die Internationale Arbeitsorganisation.
Ja. Ja. Und vor allem, es ist ein unfairer Handel, weil er eben bestimmte Bereiche und bestimmte Länder definitiv ausgliedert, die dann eben den Kürzeren ziehen.
Also neben vielen weiteren Punkten, denke ich, sind das so die zentralen, kritischen.
Noch eines, was uns gesagt wurde, als das Handelsmandat erteilt wurde, das war eine Steigerung des BIP um so und so viel Prozent.
Das
war eine Zunahme. Das war eine Zunahme von Arbeitsplätzen. Das war die Tatsache, dass jede Familie wie viel?
545 Euro
mehr in der Tasche hätte. Und da hat sich herausgestellt, dass das alles Zahlen waren, die geschönt waren, die vor allem auf 10 Jahre im Vorhinein berechnet waren. Und unter diesen Bedingungen, dieser Zahlen, wurde das Handelsmandat erteilt. Und wir sind der Meinung, dass das Handelsmandat unter falschen Prämissen erteilt worden ist und eigentlich wieder gekündigt
werden müsste. Das heißt, das muss man jetzt auch nochmal aufklären, was das heißt, das Handelsmandat wurde erteilt. Das heißt, die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union haben der Europäischen Union quasi das Mandat zur Verhandlung, ist korrekt, zur Verhandlung erteilt.
Ja, es gibt den Europäischen Rat. Das ist die Institution der Regierungsspitzen, die dort versammelt sind. Und die haben der Europäischen Handelskommission den Auftrag gegeben, ein internationales Handelsabkommen zwischen Kanada und Europa.
Also quasi die einzelnen nationalen haben der Europäischen Union den Auftrag erteilt.
Gegeben, ja, direkt der Europäischen Kommission. Ja. Die ist als einzige Instanz federführend und überhaupt kompetent dazu.
Jetzt, Gisela, noch mal einen Punkt, bevor wir dann auch ein bisschen Musik spielen. Du hast schon angesprochen, die Frage der Zustimmung. Also im Unterschied zu TTIP liegt ja tatsächlich bei CETA, also dem Abkommen mit Kanada, ein ausgehandeltes Abkommen vor. Es liegt auf dem Tisch, es ist jetzt auch veröffentlicht und jetzt geht es um die Frage der Ratifizierung, also um die Zustimmung. Ja. Da ist ja auch ziemlich getrickst worden und die Frage ist jetzt an dich, welche zentralen Punkte gehören jetzt denn bei diesem Thema Zustimmung auch zu der Problematik?
Also schon das Vorgehen allein. alleine war eine Sauerei. Also kurz nach dem Ausstieg von England oder nach dem angekündigten Ausstieg von England, also nach dem Brexit, hat der Kommissionspräsident Juncker ja verlauten lassen, dieses CETA-Abkommen sei ein EU-only-Abkommen. Ja. Das heißt, die Nationalparlamente haben überhaupt nichts dazu zu sagen. Der Aufschrei war groß. 3 Tage später ging die Frau Cecilia Malmström.
Das heißt aber, dass nach seiner Sichtweise die Zustimmung lediglich über das Europäische Parlament erfolgen
hat. Genau. Okay. Aber der Sturm, der dadurch entstand, war immens. Und die Frau Cecilia Malmström ging 3 Tage später an die Mikrofone. Das konnte man wirklich, die Handelskommissarin, ja. Das konnte man 1:1 verfolgen, wie sie sich da gewunden hat. Erstmal ist sie fast eine halbe Stunde zu spät gekommen zu dieser Presseverlautbarung. Alle standen rum und niemand wusste, kommt sie jetzt tatsächlich. Dann hat sie nochmal bestätigt, dass die rechtliche Situation so ist, dass eigentlich nur die EU-Kommission und das EU-Parlament, aber das auch nur mit Vorbehalten, darüber befinden kann, was hinterher mit diesen vielen Millionen Bürgern in der gesamten EU geschieht, wenn diese Abkommen Wirklichkeit werden. Aber freundlicherweise würde man sagen, die Teile, die Nationalstaaten betreffen, die bedürfen einer Ratifizierung durch die Nationalstaaten. Unter der Bedingung, dass die Nationalstaaten sich bereit erklären, dass das gesamte Abkommen im Oktober vorläufig in Kraft kommt.
Genau, also vor der tatsächlichen Ratifizierung ist schon vorläufig in Kraft tritt.
Ja. Jetzt vielleicht mag von euch noch jemand was ergänzen, aber
ich glaube,
es ist ein Eiertanz gerade und es wird versucht, die Menschen letztendlich auf der einen Seite zu beruhigen, indem man ihnen Sand in die Augen streut und hinterrücks bestimmte Dinge trotzdem zu machen.
Man darf vielleicht einen Aspekt nicht vergessen, dass es hier auch ein großes Tauziehen um die Vormacht auf der europäischen Ebene gibt, zwischen den europäischen Institutionen und den nationalen Regierungen. Das hat sich bei der Wahl des Kommissionspräsidenten das erste Mal herausgestellt und dieses Tauziehen geht weiter. Das ist nicht nur sachorientiert oder themenorientiert, das ist eine grundsätzliche Konfliktlage.
Dann lass uns jetzt schnell die Musik spielen und nachher sprechen wir weiter.
Wir haben Gäste in der heutigen Weltfunksendung bei Radio Free FM, und zwar Gisela Glück-Groß, ihren Mann Erhard Groß und Herbert Löhr. Unser Thema sind die sogenannten Freihandelsabkommen der Europäischen Union, insbesondere das mit Kanada vereinbarte CETA-Abkommen. Freihandelsabkommen, das klingt ja nach einer sehr akademischen, trockenen Materie. Warum hat dieses Thema so viel mit uns als Bürgerinnen und Bürgern und so viel mit der demokratischen Ordnung in den beteiligten Ländern zu tun? Was wird denn da mit wirtschaftlichen Themen für eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Ordnung in den Blick genommen? Oder anders gefragt, wird da mit einer Weltwirtschaftsordnung zugleich auch eine Weltordnung etabliert und zementiert, Gisela?
Na gut, jetzt will ich auf den Satz vorher, den du gerade gesagt hast, nochmal eingehen, was das mit unserer demokratischen Ordnung macht und was es mit uns Bürgern und Bürgerinnen zu tun hat. Wenn man diese Dinge bis in aller Konsequenz durchdenkt und wenn man überlegt, dass bestimmte Maßnahmen auch zukünftig nicht von den gewählten Parlamentariern mehr entschieden werden können, weil die Entscheidungen schon getroffen sind, dass wir auf Verträge zusteuern, die ganz anders sind als die bisherigen Verträge, denn es sind völkerrechtlich bindende Verträge, die über nationaler Gesetzgebung stehen, dann müssen wir Bürger uns wirklich fragen, wo bleibt da die parlamentarische Demokratie und wozu gehen wir noch wählen, wenn letztendlich die Entscheidungen nicht von den Parlamenten getroffen werden, sondern von den großen Konzernen und der Finanzelite.
Es heißt ja auch, dass die unkündbar sind, diese Verträge.
Ist das richtig? Dass, ja, das ist richtig. Die sind unkündbar. Und vor allem speziell das Freihandelsabkommen mit Kanada. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den anderen ist. Vielleicht ergänzt du mich dann, Herbert. Es ist ein sogenanntes Living Agreement. Das heißt, keine demokratisch gewählten Gruppen können an diesem Abkommen weiter basteln. Und alles, was da zukünftig hineinkommt, steht nur noch in der Macht der Verhandlungspartner und nicht mehr der Nationalstaaten, weder diesseits des Atlantiks noch jenseits des Atlantiks. Und was ich ganz am Anfang schon mal angesprochen habe, das ist dieser Punkt der regulatorischen Kooperation, der auch drin verankert ist. Da soll eine regulatorische Kommission eingerichtet werden, die nicht demokratisch gewählt zusammengesetzt ist, die alle eventuell zukünftig kommenden Gesetzesvorhaben erstmal daraufhin abklopft, ob sie möglicherweise zu Handelshemmnissen für die Investoren führen könnten. Wenn Ulm jetzt entscheidet, bestimmte Maßnahmen zum Wohle der Umwelt, zum Wohle der Bürger neu zu fassen und neu zu entscheiden, oder die Landesregierung oder die Bundesregierung oder meinetwegen irgendwelche anderen Regierungen von anderen europäischen Staaten, dann wird erstmal geguckt, könnte das unsere Investitionen beeinträchtigen oder nicht, und dann wird erst grünes Licht gegeben, dass diese Gesetze verabschiedet werden können. Und das hebelt die parlamentarische Demokratie aus.
Okay, das würde dann zu meiner zweiten Frage führen. Das hat ja nicht mehr rein nur mit Wirtschaftsinteressen zu tun. Kann man wirklich sagen, hier wird eine Weltordnung, eine neue Weltordnung etabliert?
Also ich bin da sicher, dass es sich um eine neue Wirtschaftsweltordnung handelt, nämlich die amerikanische. Und sonst gar nichts. Und wenn man dann immer mal wieder amerikanische Ökonomen liest oder von den Artikeln liest oder Kommentare, Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger, amerikanischer Gelehrter, und der sagt, es ist die Zerstörung der Demokratie. TTIP oder CETA. Beides werden von Amerikanern als wirklich katastrophal für die Europäer eingeordnet. Und das wird auch der Krugman, auch ein zweiter amerikanischer Nationalökonom.
Okay. Und Nobelpreis.
Selbe Auffassung.
Ach, okay.
Also das ist unglaublich, welche Verbohrtheit, mit welcher Borniertheit eigentlich unsere gewählten, teilweise nicht gewählten, hier Menschen, die Macht haben, hier verhandeln, mit welcher Borniertheit die das Ganze angehen.
Da kann man ja im Prinzip auch nicht unbedingt davon sprechen, dass da im Wohle des Volkes gehandelt wird, was ja eigentlich die Repräsentanten und Vertreter, die Gewählten bei uns in der Demokratie tun sollten. Jetzt kommen wir nochmal zu den weiteren kritischen Punkten. Das Abkommen mit Kanada sieht ja nicht nur scheinbar harmlos eine Verbesserung der Handelsbeziehungen vor, wir haben ja gerade drüber gesprochen, sondern beinhaltet einen höchst wesentlichen Punkt, den Investitionsschutz. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder harmlos, als es tatsächlich ist. Wo steckt da die Problematik hinter?
Ja, die Problematik, die erschließt sich nicht auf den ersten Blick, weil man könnte ja wirklich sehr gut, glaube ich, denken, Kanada, ein Völkchen mit 35 Millionen, mit einer sehr viel geringeren Wirtschaftskraft als die Europäische Union, in keiner Weise vergleichbar, kann uns nicht gefährlich werden. Ne? Mhm. Sie kann es sehr wohl. Wir haben es eingangs erwähnt, wir haben 40.000 Niederlassungen amerikanischer Firmen in Kanada, die dann über CETA ihre Rechte wahrnehmen können. Und das Instrument dieser Durchsetzung ihrer vermeintlichen Rechte sind diese Schiedsgerichte, vor denen sie dann ihre Interessen vertreten, einklagen können.
Genau, ja, das sind diese Investitionsgerichte.
Das ist das trojanische Pferd. Und dann, es gibt einen Sektor der kanadischen Wirtschaft, der große Auswirkungen auch für europäische Staaten haben kann. Das ist die Bergbauindustrie, das ist die Erdölindustrie, die natürlich alles dran setzen will, jegliche Hindernisse, die ihre Aktionen in europäischen Ländern behindern, wie es jetzt noch möglich ist, beiseite räumen werden. Das heißt Goldabbau, wo sie wollen. Und das heißt auch, was Gisela schon erwähnt hat, möglicherweise die Tür auf für Fracking. Das sind die Interessen dieses speziellen kanadischen Sektors.
Ja. Diese Investitionsgerichte sind ja schon durch TTIP immer wieder in die Kritik gekommen. Ja,
gut, da hieß es noch private Schiedsgerichte.
Genau, Schiedsgerichte. Jetzt hat man sie umgenannt. Du hast es vorhin im Zwiegespräch schon gesagt, internationale Handelsgerichtshof. Das hört sich natürlich schon sehr seriös an, auch als für mich jetzt als völlig legitim. Ist denn damit eine größere Neutralität gewährleistet oder geht es weiter nur um das berühmte investitionsfreundliche Urteil?
Ja, also ich denke nicht, dass dadurch eine Verbesserung erreicht wurde. Allein schon, es ist so, es ist zwar, dass jetzt unabhängige Richter darüber entscheiden sollten oder sonst irgendwas.
Okay.
Grundsätzlich, also besteht aber nach wie vor dieses Klagerecht nur für Konzerne, nicht für Staaten.
Nicht für Staaten, genau.
Tatsächlich ist es nur für Ausländische möglich. Also wir haben im Moment ja eine völlig absurde Situation. Es gibt ein vor einem nicht Schiedsgericht, das sind ja nur drei Anwälte, also das als Gericht bezeichnen, halte ich schon für anmaßend. Nein, diese Schiedsverfahren, die gibt es ja im Moment schon. Wir haben eine Klage von Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland über 4,3 Milliarden wegen Ausstieg aus der Atomkraft.
Ja.
Ja, Vattenfall ist zwar ein schwedisches Unternehmen, aber zum Großteil in Besitz von BASF. Also ich denke, E.ON ist genauso von diesem Ausfall, von diesem Ausstieg aus der Atomindustrie betroffen, wie
Vattenfall,
E.ON und da gibt es noch ein deutsches
RWE.
Ja. Die können nicht klagen.
Ja.
Finde ich äußerst witzig. Also, und das ist später genauso. Und wir setzen uns mit CETA, so wie Herbert schon gesagt hat, der Gefahr aus, dass über diese Tochterfirmen von amerikanischen Konzernen, das über uns reinbricht, über die Europäer. Es wird so sein, dass nur noch unendlich viele Klagen kommen.
Und dass
in jedem denkbaren Bereich.
Ja.
Es ist in den USA schon so, dass bestimmte große Anwaltsfirmen, das sind ja Firmen,
ja,
schon ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Es gibt Investoren, die zahlen einem Kläger die Gebühren, die ja nur unbeachtlich sind. Es ist so, dass bisher die Verfahren so zwischen 8 und 9 Millionen gekostet haben. Welcher Mittelständler kann sich so einen Wahnsinn leisten? Also das Ganze ist ein Unding hoch drei. Und wird auch durch einen internationalen Handelsgerichtshof nicht behoben.
Nicht besser.
Ja. Nein.
Also wenn ich euch jetzt so höre, dann kriege ich also richtig Angst. Herbert, du willst noch was dazu sagen?
Ja, ich würde mir erlauben, noch eine kurze Ergänzung zu machen. In Übereinstimmung mit dem Werturteil des Deutschen Richterbundes ist auch mit diesem internationalen Gerichtshof sind die rechtlichen oder juristischen Mängel und Gefahren in keiner Weise behoben. Nämlich es bleiben drei wichtige Begriffe, juristische Begriffe bleiben in diesem Konstrukt enthalten, die nach wie vor kritikwürdig sind und die gefährlich sind. Das sind einmal die sogenannten legitimen Erwartungen eines Investors. Was ist das?
Ja, diese Gewinnerwartungen,
ja,
oder?
Gewinn. Extrem auslegungsfähig. Mhm. Ne? Das ist die gerechte und billige Behandlung. Ne? Und das Dritte ist mir jetzt entfallen. Ne? Spielt keine Rolle. Also es sind diese drei kritischen juristischen Begriffe, die extrem auslegungsfähig sind und die eigentlich den Klagemöglichkeiten der Großindustrie Tür und Tor öffnen. Ne? Und man weiß das aus den laufenden, bestehenden Verfahren. Dieser Mangel ist auch mit diesem internationalen Handelsgerichtshof nicht behoben.
Ja, ne? Ja.
Darf ich da vielleicht noch was ergänzen dazu?
Ja.
Es ist ja auch so, dass die nicht jetzt das, was sie bisher schon investiert haben, versuchen einzuklagen, wenn sowas jedem scheitern sollte, sondern es gibt da die Möglichkeit, die Gewinne auf 80 Jahre im Vorhinein hochzurechnen, und das ist dann der Streitwert. Auch wenn möglicherweise bis jetzt nur meinetwegen ein Grundstückskauf für eine Investition stattgefunden hat.
Ja, ja, diese, und dieser Tatbestand, das ist der dritte, der mir kurzfristig entfallen war, das wird auch im, in den Texten des Internationalen Handelsgerichtshofs als indirekte Bezeichnung, indirekte Enteignung bezeichnet.
Ach, ja.
Das muss man sich vorstellen.
Also das klingt wirklich erschreckend und angstmachend.
Eigentlich.
Ja, also man könnte fast losgehen sofort. Jetzt meine Frage, wie geht's jetzt weiter? Ihr seid alle aktiv. Wie anfangs schon gesagt wurde, in Karlsruhe wurde zu Beginn dieser Woche eine Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das ist jetzt die juristische Ebene. Aber wie geht es politisch weiter? Was kann Bürgerinnen und Bürger tun? Was kann man dagegen machen? Also es ist ja wirklich erschreckend und aufwühlend.
Na gut, jetzt steht uns wirklich zuerst mal ein ganz, ganz extrem heißer Herbst bevor. Und zwar vor allem unter dem Aspekt dieser ganzen Termine, die jetzt Schlag auf Schlag laufen. Und zwar am 19. September macht der Gabriel mit seiner SPD diesen Sonderparteikonvent, um die Abtrünnigen einzuschwören, sich nicht gegen CETA zu wenden. Am 22.09. Gibt es eine Bundestagsabstimmung zu CETA. Dann gleich danach gibt es den EU-Handelsministerrat in Bratislava. Und am Mitte Oktober sollen die Ratsentscheidungen schon fallen auf EU-Ebene, und am Anfang und gleich danach ist dann auch CETA vorläufig in Kraft getreten.
Mhm.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen ist dieser Termin für diese Demos und Protestkundgebungen in 7 deutschen Großstädten und in vielen Städten Österreichs so gewählt. Am 17. September gehen wir überall auf die Straße, und zwar in Deutschland in 7 Bundesländern, weil ja eben die Ministerpräsidenten dazu aufgefordert werden sollen, wirklich kritisch mit dieser ganzen Sache umzugehen und sich gut überlegen, wie sie bei diesem Bundesrat abstimmen, der dann stattfinden soll am 22.09. Und vor allem die SPD-Mitglieder, die ja sowieso um ihre Pfründe fürchten, mit Recht, nämlich, sage ich mal, die sollen auch noch mal aufgeklärt werden, was passiert, wenn dieses CETA-Abkommen in dieser Art, wie es jetzt angedacht ist, durchkommt.
17. September, 7 Städte, welche sind davon in der Nähe? In Ulm ist keiner, aber in Stuttgart meine ich.
In Stuttgart sind wir. Und
in München auch.
Vor allem in München, in Frankfurt, in Köln, in Leipzig, in Hamburg und Frankfurt.
Also Stuttgart wäre in der Nähe.
Stuttgart ist für uns. Und dazu kann ich vielleicht gleich noch sagen, am 13.09. treffen wir uns nochmal in Neu-Ulm im Café d'Art und besprechen letzte Feinheiten für die gemeinsame Fahrt nach Stuttgart.
Gut, jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik. Vielen Dank erstmal.
Freihandel oder korrekter gesagt Freihandelsabkommen sind unser heutiges Thema in der Weltfunksendung bei Radio 4FM. Am Mikrofon sind Kirsten Tretter und Lothar Häuser, und unsere Gäste sind Gisela Glückgroß, Erhard Groß und Herbert Löhr. Vor der Musik haben wir, vor Leon Chieko, haben wir über das CETA-Abkommen der Europäischen Union mit Kanada gesprochen, das jetzt in diesen Tagen zur Ratifizierung vorliegt und gegen das es, ähnlich wie bei dem TTIP-Abkommen mit den USA, heftige Widerstände all überall hier, zumindest in der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern gibt. Wir wollen uns jetzt mit einem anderen Aspekt der Freihandelsabkommen beschäftigen und dazu den Blick ein wenig wenden, auch ein wenig mehr wenden, nämlich von Nordamerika nach Afrika. um es auf den Punkt zu bringen, Freihandelsabkommen sind überhaupt kein neues Phänomen. Also erstmal nicht seit der TTIP- und der CETA-Diskussion spricht man und diskutiert über Freihandelsabkommen. Sie sind also nicht erst seit TTIP und seit CETA in der Welt. Da gibt es zum Beispiel, weit weniger bekannt, Abkommen mit den sogenannten AKP-Staaten, das heißt Ländern im afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum. Herbert, seit wann gibt es Abkommen dieser Art, mit wem und mit welchen Inhalten? Kann man das kurz gerafft zusammenfassen?
Ja, ich versuche das zusammenzuraffen, weil es ist eine lange Geschichte, die schon in den 60er Jahren beginnt. Und wenn wir von den AKP-Staaten sprechen, es sind 79 Staaten dieser Welt, dann ist es eigentlich die arme Welt. Hm. Denn 40 von diesen Ländern gehören zu den extrem armen
Ländern. Also die Länder des Südens, der südlichen Hemisphäre.
Länder des Südens. Ne? Und geboren wurden diese Handelsabkommen in der Zeit, als die Kolonialherrschaft vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent zu Ende ging. Und es war vor allen Dingen das Interesse der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien natürlich, dort einen Fuß in der Türe zu behalten. Ne? Zwar ist das Ganze sehr stark verbrämt worden, auch mit Interesse an Entwicklungspolitik und entwicklungspolitischer Perspektive für diese Länder, aber von Anfang an war es vor allen Dingen Handelspolitik zugunsten der ehemaligen Kolonialmächte. Und das erste Abkommen war das sogenannte Yaoundé-Abkommen. Das ist mit afrikanischen Staaten zunächst 1963 abgeschlossen worden. Damals hieß die EU noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und dann Schritt für Schritt ist im Lauf der nachfolgenden Jahre sind diese Abkommen immer wieder modifiziert worden. Es sind neue Mitglieder diesen Abkommen beigetreten. Und im Lauf der Zeit hat sich auch die Welthandelsorganisation gegründet, 1995, weiterentwickelt und hat natürlich andere Regeln aufgestellt, die auf, vereinfacht gesagt, auf eine völlige Liberalisierung des Welthandels hinauslaufen. Und da waren viele dieser Abkommen mit den AKP-Staaten nicht mehr WTO-konform. Hm. Es waren asymmetrische Abkommen. Man hatte immer noch im Hinblick auf entwicklungspolitische Ziele den ärmeren Ländern gewisse Zollpräferenzen für ihre Exporte in die EU eingeräumt. Und das ist nicht WTO-kompatibel. Jetzt war eben die Europäische Union unter Druck und hat dann im Jahr 2000 das sogenannte Cotonou-Abkommen abgeschlossen, wo eben diese Angleichung an die WTO-Regeln stattfinden
aber
sollte.
Die Quintessenz der Angelegenheit ist auf jeden Fall mehr oder weniger die Öffnung der Märkte.
Die völlige Marktöffnung.
Das ist die Liberalisierung so ist der Märkte.
Ja, aller Bereiche. Und das ist jetzt im Gegensatz zu den Vorläuferabkommen in dem Cotonou-Abkommen das erste Mal genauso geregelt.
Und sind denn die Argumentationen dafür, so etwas zu tun, da gibt es ja sicher auch Befürworter, nicht zu knapp, ähnlich wie bei TTIP und CETA, also dass gesagt wird, es ist eine Win-Win-Situation, im Prinzip auch die afrikanischen Länder profitieren davon, das Wachstum wird sich steigern, wir kennen alle diese Debatten und Diskussionen, aber wie sehen denn die Auswirkungen tatsächlich aus?
Ja, wenn man Märkten? So das Meinungsspektrum abcheckt und mal ein bisschen eruiert, dann sieht man, dass es hier doch mehr Kritiker gibt als Befürworter dieser Abkommen, weil die Folgen dieser Abkommen im Gegensatz zu TTIP und CETA ja schon seit Jahrzehnten sichtbar sind.
Also das, was man so etwas akademisch die Asymmetrie der Wirtschaft nennt, ist natürlich viel fulminanter bei den afrikanischen und europäischen Staaten als zwischen Kanada und Europa oder den USA und Europa.
Es gibt allerdings auch in der akademischen Welt klare Befürworter unter den Ökonomen. Ja. Es gibt einen an der Universität Mainz, der sagt, das ist zwar ein schlechtes Abkommen, es ist schlecht verhandelt worden, ist unfair verhandelt worden und trotzdem, er führt 5 Punkte an, bietet es den afrikanischen Staaten, vor allen Dingen davon ist die Rede, Entwicklungsmöglichkeiten langfristiger Natur und Perspektiven, auch eine eigene Industrie aufzubauen. Und er führt dann auch natürlich kritisch an, was man von den afrikanischen Staaten auffordert, ist eigentlich den Bereich geistiges Eigentum, Patentschutz und so weiter, auch in dieser Fragen völlig zu liberalisieren. Mhm. Und da sind die mit überfordert. Und das ist auch den Verantwortlichen dieser Verträge bekannt. Und die haben sich dann so aus der Affäre gezogen und haben dann diesen Punkt der Verträge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das sind dann sogenannte Rendezvous treffen. Mhm. Und da sagt dann sehr fast an Zynismus grenzen der Mainzer Professor, ja, man muss ja nicht zu jedem Rendezvous erscheinen. Ne? Das mal im Hinblick auf die Machtbalance zwischen Europäischer Union und den afrikanischen Staaten. Ja,
was man das so schön die Asymmetrie nennt, ja, ja. Aber wirklich ausgesprochen zynisch, ja, ist. Herbert, dann lass es uns so machen, wir spielen noch eine kurze Musik, mhm, aus Afrika. Und dass wir dann mal konkret in, mhm, ein, zwei, drei Beispiele reingehen, ja, was es denn konkret vor Ort bedeutet.
Über die Economic Partnership Agreements, kurz EPAS genannt, sprechen wir mit Herbert Löhr bei Radio Free FM in der Weltfunksendung noch bis 19 Uhr. Die EPAs wurden mit Ländern aus dem AKP-Raum, das heißt aus dem afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum, abgeschlossen. Herbert, wie sehen die konkreten Ergebnisse in einzelnen Ländern Afrikas aus? Kannst du da uns ein Beispiel nennen?
Ja, die ganze Geschichte ist natürlich ungeheuer komplex, abendfüllend. Ich glaube, es wird anschaulicher, wenn man es tatsächlich mit sehr profanen, banalen Beispielen aus beiden Ländern, Ghana und Kenia, deutlich macht. In Ghana ist es schlichtweg die Frucht der Tomate, die hier wirklich enorme Schwierigkeiten macht. Die Europäische Union subventioniert den europäischen Tomatenanbau mit 350 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Die Mehrzahl der Exporte geht in die afrikanischen Staaten, unter anderem auch nach Ghana. Mhm. In der ghanaischen Küche ist die Tomate unverzichtbar. Mhm. Deshalb hatte sich traditionell dort eine Tomatenproduktion eingerichtet, eine lokale. Selbst schon 2003 war die Eigenerzeugung runtergegangen bis auf 57%. Alles andere war schon Export und das hat sich noch weiter negativ verschoben. Ergebnis ist, dass die ghanaischen Produkte mit den hochsubventionierten europäischen Produkten nicht konkurrieren können. Ein konkretes Beispiel, das meiste wird in Form von Tomatenpaste exportiert oder auch dort verkauft. Der ghanaische Bauer, der braucht 59 Cent für eine Konserve. Die Europäer liefern für 35 Cent pro Dose. Nicht? Ganz, ja, klar.
Subventioniert.
Subventioniert und dagegen können die nicht konkurrieren.
Keine Konkurrenz, ja.
Ergebnis ist, das ist recherchiert worden, dokumentiert worden, ehemalige ghanaische Tomatenbauer, die pflücken heute Tomaten auf den Äckern von Apulien, Sizilien und Kalabrien.
Bei uns, in Europa.
In Europa.
Das wunderbar.
Ist das Ergebnis.
Als Billigstarbeiter. Ja,
billige Mitarbeiter.
Ich möchte auch hier schon auf die Fluchtproblematik in den Zusammenhang eingehen, weil vor allen Dingen die westafrikanischen Länder von diesen unsäglichen Abkommen besonders betroffen sind. 2015 sind aus Westafrika 71.000 Menschen nach Europa geflohen.
Ja, das muss man sich auch mal, ja, überlegen. Wir kommen nachher auch noch mal ganz kurz, ja, auf die Fluchtthematik, denn das sind nicht nur Kriege, die Menschen dazu bewegen, aus ihren Ländern zu fliehen. Aber wie reagieren die Menschen vor Ort? Gibt es ähnlich wie bei uns hinsichtlich der TTIP- und CETA-Abkommen Proteste? Oder wie reagieren die Wirtschaftsexperten? Was ist die Reaktion dort?
Es gibt massive Proteste aus der Bevölkerung, aus der betroffenen Bevölkerung. Es sind auch viele Menschen, die sich dort gemeinwohlorientiert organisieren, engagieren, die mit den kirchlichen Entwicklungsdiensten zusammenarbeiten. Die kritisieren das unisono. Mhm. Wer hier zögerlich ist, sind eigentlich die politischen Eliten, vor allen Dingen in Ghana. Mhm. Aber nicht überall. Ne? Es gibt Widerstände, auch auf der politischen Ebene, aber das Übergewicht, das werde ich am Beispiel Kenia deutlich machen können, mhm, der Europäischen Union, das wirtschaftliche Übergewicht ist dermaßen groß, dass die Europäische Union, man kann nur von Erpressung reden, hier ihre Macht gnadenlos ausspielt und die Regierung dann einknicken und den Bedingungen dieser Verträge nachgeben.
Kenia, du hast es gerade erwähnt, ja, wir kennen ein Produkt aus den Supermärkten aus Kenia, Schnittblumen. Ja. Also ich denke, jede von uns hat zumindest schon mal gesehen, die schönen Rosen, oftmals sogar auch dann aus dem fairen Handel, was jetzt nicht unser Thema ist. Ja. Aber sag uns, was ist an dem Beispiel jetzt besonders?
Ja, da kann man deutlich machen, welche Macht die Europäische Union hat. Für Kenia ist die Rosenproduktion ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Etwa 500.000 Menschen hängen direkt oder indirekt von diesen Kulturen ab. Mhm. Kenia hat 2015 120.000 Tonnen Rosen exportiert mit, mhm, einem Wert von 390 Millionen Euro.
Wow.
Das ist kein Pappenstiel.
Ja.
Ein wichtiger Wirtschaftszweig. Interessant ist vielleicht, dass hier Kenia zwischen Amboss und Hammer liegt, weil die Investoren sind Europäer.
Aha.
Und die Regeln setzt die Europäische Union. Also die Kenianer haben mit ihrer internen Politik relativ wenig zu melden. Ne? Das macht sich daran fest, Kenia hat sich bislang geweigert, als Mitglied in der ostafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft dieses EPA-Abkommen zu unterzeichnen. Okay. Und dann hat die Europäische Union eine Frist gesetzt: Wenn ihr bis Ende 2015 nicht unterzeichnet, dann werden wir eure Exportgüter, Einfuhrzölle in Europa für eure Exportgüter erhöhen. Das haben sie gemacht, mit dem Ergebnis, dass monatelang die Rosenzüchter auf ihren Rosen sitzen geblieben sind. Da haben sich natürlich auch die europäischen Unternehmen ein bisschen selber ins eigene Fleisch geschnitten. Ne? Aber es ist beklagt worden, nicht, dass eben auch Arbeitsplätze verloren gegangen sind, mindestens zeitweise. Dasselbe hat sich im Bereich der Hühnerproduktion, ist ja bekannt, dieses Beispiel zugetragen. Und die Europäische Union hat gnadenlos einfach die Zölle hochgesetzt und dem konnte die kenianische Regierung nicht widerstehen. Ist eingeknickt und hat dieses Abkommen paraffiert, das heißt noch nicht in Kraft gesetzt, aber paraffiert heißt bei den EPAs, dass die dann ähnlich wie bei CETA angedacht vorläufig in Kraft sind und dann ihre segensreichen Wirkungen entfalten können.
Eine andere Antwort auf die Verhältnisse vor Ort ist das Verlassen der Heimat, weil man dort nicht mehr leben kann. Ich denke, man muss sich das vor Augen führen, dass es immer wieder auch die Folge europäischer Politik ist, dass gewaltige Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen entstehen und dass die Europäer alles dafür tun, um an ihren Außengrenzen buchstäblich Mauern und Zäune zu errichten, um genau die Menschen abzuwehren, die sie aufgrund ihrer Politik, so wie ihr es ja auch gerade dargestellt habt, in die Verzweiflung getrieben und in Bewegung gesetzt haben. Ist das nicht ein beispielloser Zynismus?
Das ist es, ja. Kann man nicht anders bezeichnen. Ne? Mhm. Und das muss sich ändern. Ne?
Ja.
Free FM. Ja, es ist Zeit, uns für heute zu verabschieden. Unser ganz herzlicher Dank gilt Gisela Glück-Groß, Erhard Groß und natürlich Herbert Löhr, die uns in der letzten Stunde als Gesprächspartnerinnen, als Gesprächspartner zur Verfügung standen. Ich hoffe, wir konnten wenigstens ein klein wenig in der kurzen Zeit von der Größenordnung dessen deutlich machen, was man doch ziemlich abstrakt TTIP und CETA oder EPA-Verhandlungen in An- und Abführungsstrichlein nennt. Nein, hier geht es nicht um fernliegende, hier geht es nicht nur um wunderbare Wirtschaftsverbesserung dienenden Abkommen, hier geht es schlicht und ergreifend um eine Ordnung in dieser Welt, in der wir leben wollen oder sollen oder auch eben nicht leben wollen. Auch wir als Bürgerinnen und Bürger brauchen und dürfen nicht nur nach Brüssel sehen, um zu schauen, was dort passiert. Wir müssen und können aktiv werden. Das ist heute auch nochmal deutlich geworden, ist in den nächsten Wochen auch angedacht. Am kommenden Samstag, glaube ich, gibt es auch wieder in der Heerstraße, wie jeden Samstag, Informationsstände. Also auch hier in Ulm. Wir müssen schauen, was passiert in dieser Welt, getan werden muss. Es ist unsere Welt, um die es geht. Gisela, Erhard und Herbert, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für euer Kommen und vor allen Dingen euer Engagement und euren Einsatz für dieses Thema. Am Mikrofon waren Lothar Häusern und Kirsten Tretter. An der Technik mit vielem Dank war Arkadiusz Jesser. Tschüss.
Weltfunk.